Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem sehr aktuellen und brennenden Thema. Was sagt die Bibel zum Westjordanland? Damit wir wissen, wovon wir sprechen, hier auf dem Bild sehen Sie das sogenannte besetzte Westjordanland, dieser Landstrich von einigen tausend Quadratkilometern auf der Westseite des Jordans. Das Westjordanland wurde 1967 während des Sechstagekrieges durch die israelische Armee Jordanien entrissen. Seither kam dieses Gebiet nicht mehr aus den Schlagzeilen der internationalen Presse. Die ganze Welt beschäftigt sich mit den damit verbundenen Fragen des Völkerrechts und der Weltpolitik. Heute Morgen stellen wir uns die Frage, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Die Propheten der Bibel verkündigten im Auftrag Gottes bereits vor Jahrtausenden detailliert, worin Gottes Plan und Bestimmung für diesen Landstrich besteht. Heute Morgen wollen wir insbesondere zwei Kapitel aus der Bibel detailliert und genauer anschauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also nicht alle Stellen der Bibel, sondern insbesondere Hesekiel 35 und 36. Aber bis wir dazu kommen, braucht es doch erstens einige Bemerkungen zur Vorgeschichte. Vieles von dem, was jetzt kommt, haben manche von Ihnen schon längst, auch in anderen Vorträgen, gehört. Aber diese Vorbemerkungen sind absolut notwendig, um das Weitere überhaupt verstehen zu können. Wir gehen in Gedanken zurück in die Vergangenheit, vor 3600 Jahren. Damals war das Land Israel, und zwar inklusive Westjordanland, das Heimatland der Juden. Nach biblischer, strenger Chronologie, die alle Zahlen der Bibel ernst nimmt, kommen wir für die Datierung des Auszuges aus Ägypten auf das Jahr 1606 vor Christus. Nach dem Auszug aus Ägypten, als Israel als Sklavenvolk befreit wurde, ging es durch den Sinai und begann darauf das Land Kanaan, eben das später Land Israel genannte Gebiet, zu besiedeln. Wenn Sie das vergleichen mit der europäischen Geschichte, in der europäischen Geschichte datiert man bis 1600 vor Christus die Jungsteinzeit. Was wissen Sie über die Jungsteinzeit in Europa? Das nennt man immer noch prähistorisch, ja, vorgeschichtlich, um damit zu sagen, wir wissen eigentlich ziemlich nichts. Darüber alles im Nebel. Ja, wir haben in der Schule, haben wir die Geschichte Europas begonnen, in der Primarschule, mit den Helvetiern vor 2000 Jahren, zur Zeit von Julius Caesar, nicht wahr? Aber wenn es geht um das Land Israel und die Geschichte des Volkes Israel, da gehen wir schon mal zurück bis zur Jungsteinzeit. Und ab dieser Zeit lebte das Volk Israel dort. Nun, so war dieses Land 1600 Jahre das Heimatland der Juden. Und wir schauen uns die Situation an vor 2000 Jahren. Damals war Israel unter der Herrschaft des Königs Herodes, wie man aus der Weihnachtsgeschichte, Matthäus 2, Lukas 2 im Neuen Testament, gut weiß. Und Sie sehen das Gebiet Israel, unter Herodes war dieses große Land. Das heißt, natürlich das ganze Westjordanland und eben darüber hinaus dieses große Gebiet von Israel, dann mit Judäa, Samaria, Galiläa und großen Teilen von Syrien und heute Jordanien. Das gehörte alles zum Land Israel vor 2000 Jahren. Also im Westjordanland und weit darüber hinaus und auch im Ostjordanland. Damals vor 2000 Jahren erschien Jesus Christus. Ein Jude, geboren in Bethlehem. Durch sein Kommen erfüllte er über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias. Ich habe mir einmal eine Liste gemacht mit all diesen erfüllten Prophezeiungen von 1., 2., 3. bis 300, 301, 302 und so weiter. Damit können wir beweisen, dass Jesus von Nazareth der verheißene Erlöser ist. Aber die Propheten sagten voraus, der Messias wird abgelehnt werden. So zum Beispiel in Jesaja 53, ganz eindrücklich, einem Kapitel, das der Talmud auch auf den Messias bezieht. Und überhaupt, die großen Zeugnisse der Rabbiner im Altertum haben Jesaja 53 alle auf den Messias bezogen. Aber da wird klar gesagt, der Messias wird verworfen und getötet werden. Die Propheten haben weiter gesagt, als Folge der Verwerfung wird das jüdische Volk das Land verlieren. So sagte Mose am Ende der Wüstenwanderung, also bevor das Volk Israel ins verheißene Land hineinging, am Ende der europäischen Jungsteinzeit, ja, da sagte Mose, welche Flüche über das Volk Gottes kommen würden, wenn sie die Gebote Gottes nicht bewahren. Und nun ganz zentral im 5. Buch Mose, oder wie man im Hebräischen sagt, im Buch Dvarim, da steht 5. Mose 18, Vers 15, wo der große Prophet angekündigt wird, der Messias. Und da wird gesagt, wer auf diesen Propheten nicht hören wird, von dem wird Gott es fordern. Und so werden die Flüche beschrieben, und ich lese daraus 5. Mose 28, 63, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Nun, es ist eine Tatsache, ab dem Jahr 70 nach Christus, also wenige Jahre nach der Kreuzigung des Messias Jesus, wurde das jüdische Volk in einem Jahrhunderte dauernden Prozess wortwörtlich unter alle Völker der Welt in allen 5 Kontinenten zerstreut. Mose schrieb in 3. Mose 26, 32 weitere Flüche. Und, sagt Gott, und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Auch dies ist eine Tatsache. Das Land, das von Milch und Honig floss, sank ab dem Jahr 70 nach Christus in einem jahrhundertedauernden Prozess zu einer unansehnlichen Wüste ab. Der Höhepunkt war erreicht im 19. Jahrhundert. Aber nun ganz wichtig. Die Prophetie des Alten Testaments sagte voraus, es werde immer eine jüdische Präsenz im Land geben, trotz der Zerstreuung. Eine dauernde Restpopulation. In Jesaja 6 wird darüber gesprochen, dass in dieser Zeit eine Verstockung über das jüdische Volk kommen sollte. Sehend werden sie nicht sehen und hörend werden sie nicht hören. Und der Prophet fragt in Jesaja 6, 11, wie lange, Herr? Und er sprach, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist. Und der Herr die Menschen weit entfernt hat und der verlassenen Orte viele sind inmitten des Landes. Genau so ist es gegangen. Allmählich wurden die Juden aus ihrem Land vertrieben. Natürlich ganz besonders im Jahr 70 und 135 nach Christus, als die Römer 2 Kriege gegen die Juden führten. Da sind zum Beispiel mehr als 1 Million Juden aus ihrem Land nach Babylonien ins Zweistromland geflohen. Aber auch in der weiteren Zeit wurden sie immer unterdrückt und verfolgt und so sind sie aus dem Land hinausgegangen. Als im 7. Jahrhundert die Muslime kamen aus Saudi-Arabien nach dem Tod Muhammads, Da haben sie die Juden massiv unterdrückt und auch das hat zu einer weiteren Entvölkerung geführt. Später zum Beispiel in der Zeit, als die Türken Jahrhunderte geherrscht haben über das Land Israel, das man Palästina nannte in der Zwischenzeit. Auch da wurden die Juden so unterdrückt und verfolgt, dass viele eben flohen nach Persien, nach Indien und so weiter. Jesaja 6, Vers 13. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wiederum vertilgt werden, gleich der Terebinte und gleich der Eiche, von welchen, wenn sie gefällt sind, ein Wurzelstock bleibt. Ein heiliger Same ist sein Wurzelstock. Und tatsächlich, die Bevölkerung nahm immer mehr ab. Der Tiefpunkt war, der absolute Tiefpunkt aller Zeiten war erreicht am Anfang des 19. Jahrhunderts, als es noch etwa 5000 Juden im Land gab. Aber dann kam die Wende. Und sehen Sie, das Volk Israel ist gewissermaßen wie ein Baum, eine Terebinte oder eine Eiche gefällt worden, aber der Wurzelstock blieb im Land. Und dieser Wurzelstock ist quasi die Hoffnung für eine neue Zukunft. Denn plötzlich kann ein abgeschlagener Baum wieder ausschlagen und neu treiben. Und so sollte es kommen. Die wichtigsten Städte dieser dauernden Restpopulation im Land, die größten Orte waren diese vier. Safed in Galiläa, sowie Tiberias in Galiläa am See Genezareth und Jerusalem, natürlich auch Ost-Jerusalem und Hebron. Jetzt fällt Ihnen auf, diese zwei wichtigen Orte, Jerusalem und Hebron, Ost-Jerusalem und Hebron, das sind Gebiete aus dem Westjordanland. Das waren Gebiete der ständigen jüdischen Restpopulation in den vergangenen 2000 Jahren. Nebst natürlich vielen weiteren kleineren Orten im Land. Nun, in der Endzeit, sagten die Propheten voraus, sollte es zu einer Rückkehr der Juden kommen. Jetzt erwähne ich bereits einen Vers aus Hesekiel 36. Vers 24, Gott sagt zu seinem Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Ab 1882 begann die erste große Immigrationswelle in das Land der Vorväter. Sie sehen hier ein historisches Bild von solchen ersten jüdischen Siedlern, die übrigens hauptsächlich aus Russland kamen, wegen dieser grausigen Verfolgung unter den letzten Zaren. Die erste Immigrationswelle war 1882 bis 1904. Tausende kamen in ein völlig verwüstetes Land. Man dachte, das sind Phantasten, diese jüdischen Einwanderer. Denn das Land Israel, das man Palästina nannte, war ja Teil des türkischen Reiches, des türkischen Weltreiches, das man das Osmanische Reich nannte. Also ein islamisches Reich. Und nach islamischem Recht darf ja nie einmal islamisch beherrschter Boden durch Nicht-Muslime beherrscht werden. Also der Traum von einem künftigen Staat in Palästina für die Juden, das war nach orthodoxem, nicht extremistischem, orthodoxem Verständnis des Islams unmöglich. Und so dachte man, ja, die sollen nur zurückkehren, aber das bringt sowieso nichts. Aber plötzlich, 1914, brach der Erste Weltkrieg aus. Unversehens als Folge eines Thronfolgemordes auf dem Balkan. Die Ereignisse überstürzten sich. Während des Krieges stellte sich das Osmanische Reich der Türken, das über den ganzen Nahen Osten herrschte, auf die Seite Deutschlands. Dies forderte die Alliierten, man nannte sie damals die Entente-Mächte, heraus und sie zerschlugen als Folge davon das Osmanische Reich. Und so wurde Palästina in diesem Krieg durch die Engländer in einem grausigen Kampf erobert. Allein der Kampf um Jerusalem forderte 25.000 Tote, vor allem auf türkischer Seite. Nun, diese Kämpfe im Nahen Osten 1917, 1918 während des Ersten Weltkrieges führten zum Untergang des Osmanischen Reiches. So kam es zum Ende der 400-jährigen türkischen Herrschaft über Palästina. Und überhaupt auch über die Gebiete, die heute Syrien, Libanon, Irak und so weiter sind. Das war ein Schock für die islamische Welt. Denn islamisches Territorium kam so unter, ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, christliche Herrschaft. Was nach orthodoxer islamischer Lehre nicht sein darf. Und das Ganze kam für die islamische Welt noch schlimmer. Während des Krieges 1917 gab Lord Balfour im Auftrag der englischen Regierung die sogenannte Balfour-Erklärung heraus. Das war ein Versprechen zur Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Und da schrieb Lord Balfour unter anderem an Lord Rothschild: His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object. Die königliche Regierung betrachtet es mit Wohlwollen, dass in Palästina eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk geschaffen werden soll und wird sich dafür einsetzen, um die Erreichung dieses Zieles zu erleichtern. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund gegründet. Das war der Vorläufer der UNO, kann man sagen. Der Völkerbund trat zusammen und übergab 1920 das Mandat, also eine übergangsmäßige Herrschaftsaufgabe, an England. England bekam das Mandat über Palästina. Nun wichtig, Palästina war damals dieses Gebiet. Israel von heute, mit allen sogenannten besetzten, oder man kann besser sagen umstrittenen Gebiete, Gazastreifen, Westjordanland, Golanhöhen, plus das ganze Gebiet, das heute Jordanien darstellt. Das war Palästina. Alle Menschen in diesem Gebiet, ob sie Juden oder Araber waren, nannte man Palästinenser. Denn ein palästinensisches Volk gab es gar nicht. Es gab einfach Araber und Juden, aber alle, die in Palästina wohnten, hießen Palästinenser. So hatte zum Beispiel auch die spätere Ministerpräsidentin Golda Meir in ihrer Identitätskarte von den Engländern den Eintrag Palästinenserin. Es gab eine Zeitung, die hieß The Palestine Post, das ist die spätere Jerusalem Post, eine jüdische Zeitung. Es gab ein Orchester, The Palestine Symphony Orchestra, das war ein jüdisches Symphonieorchester in Palästina. 1921 beschlossen die Engländer, wir teilen Palästina. Und die arabischen Palästinenser, die sollen auch einen Staat gründen können. Und so übergab England 77% von Palästina, nämlich das ganze Gebiet östlich vom Jordan, das was heute Jordanien ist, den Palästinensern. Wichtig, die Araber auf der Ostseite des Jordans und auf der Westseite waren nicht ein anderes Volk. Das waren einfach Araber. Also die Araber bekamen auf der Ostseite dieses Gebiet 77%, und das hieß zunächst Transjordanien. Und 1946 wurde es völlig unabhängig von England, und von da an in der Folge davon nannte man dieses Gebiet Jordanien. Schade, man hätte das nennen sollen Ostpalästina. Denn dann wüsste die ganze Welt, einen Palästinenserstaat gibt es schon längst. Der wurde vor dem Judenstaat gegründet und er umfasst 3/4, 77% von Palästina. Das wissen die Journalisten heute nicht. Und auch große Politiker dieser Welt wissen das nicht. Ja gut, ist vielleicht etwas ungerecht, wenn ich das sage, vielleicht wissen Sie es doch. Aber in dem, was Sie sagen, machen Sie nicht deutlich, dass Sie es wüssten. Sie reden alle so, wie wenn Sie das nicht wüssten. Und dabei können Sie das auf Wikipedia nachlesen. Oder sonst in Fachbüchern. Nun, die Juden hatten immer noch keinen Staat. Auch nicht ein halbautonomes Gebiet, so wie die Palästinenser in Ostpalästina. Und sie hätten dringend eine Heimat, einen Zufluchtsort gebraucht. Und dann kam Hitler an die Macht 1933 und Nazi-Europa vernichtete in den Jahren 1938 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg 6,5 Millionen Juden in Europa. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Konzentrationslager in Europa geöffnet wurden, stand die zivilisierte Welt unter Schock. Man wusste ja darum, oder viele wussten darum, aber als man es wirklich sah, war es noch viel schrecklicher, als man es sich vorgestellt hatte. Und der Völkerbund hatte ja versagt, der sollte ja verhindern nach dem Ersten Weltkrieg, dass es wieder einen Weltkrieg gäbe. Und so hat man den Völkerbund aufgelöst und hat einen neuen Verein gegründet, die UNO, die nun verhindern sollte, dass es einen weiteren Weltkrieg gäbe. Die UNO trat zusammen als jung gegründete Organisation November 1947 und beschloss, jetzt braucht es auch einen Judenstaat. Wir müssen die Judenfrage lösen, indem wir eine nationale Heimstätte für dieses Volk schaffen nach 2000 Jahren. Aber unter dem Druck der arabischen Palästinenser wollte man nicht die restlichen 23% den Juden geben, sondern dieses Rest Palästina wurde nochmals geteilt. Nur dieses braune Gebiet hier, diese Landstriche da, hat man vorgesehen für einen künftigen Judenstaat. Die Juden waren enttäuscht, aber sie nahmen das, was sie bekommen konnten. Denken Sie nicht zu gut über dieses Gebiet. Diese beiden Landstriche, die kann man gut bewohnen da, am Meer und da in Galiläa beim See Genezareth. Aber südlich von Beersheba, das ist alles die Negev-Wüste, die schon in der Antike eine Wüste war. So bekommen die Juden 12,6% von Palästina. Und die Palästinenser, die sollten auf dem Restgebiet einen zweiten Staat in der Zukunft gründen können. Also Sie sehen diese Gerechtigkeit der Welt. Unter dem Eindruck der Judenvernichtung. Für die Palästinenser gibt es 87,4% von Palästina und der Rest gehört den Juden. Und dennoch, die islamische Welt tobte. Das wird nicht akzeptiert werden, ein Judenstaat dort. Warum? Damals ging es ja nicht um das Westjordanland. Sie sehen, das Westjordanland und sogar viel Gebiet darum herum war ja da nicht vorgesehen. Und trotzdem gab es keinen Frieden. Es ging nicht um Gaza, das war ja nicht vorgesehen. Es ging ja nicht um den Golan, denn das war ja nicht vorgesehen. Und trotzdem gab es keinen Frieden. Das müssen Sie gut wissen, wenn Leute sagen, die besetzten Gebiete sind das Hindernis für den Frieden. Dann können Sie sagen, der Friede war unmöglich zu einer Zeit, als es diese besetzten Gebiete gar noch nicht gab. Das ist nicht wahr. Warum tobt die islamische Welt zu der Zeit? Weil nach islamischem Recht darf es das nicht geben. Einen Judenstaat auf islamischem, einst islamisch regiertem Boden. Aber Sie sehen, als Folge des Zweiten Weltkrieges und der Judenvernichtung kommt es zur Staatsgründung. Es gab in der Weltgeschichte nur zwei Weltkriege. Sonst nie. Der erste und der zweite. Der erste hat das Land freigemacht für die Juden. Und der zweite hat die Tür geöffnet für den Staat. Und so kam es als direkte Folge des Zweiten Weltkrieges am 14. Mai 1948 zur Staatsgründung Israels. Hier sehen Sie Ben-Gurion, er verkündet über das Radio die Gründung des Staates Israel. So erfüllte sich Jesaja 66,8. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Ja, am Rütli-Schwur wurde die Schweiz auch an einem Tag geboren. Nicht wahr? 1. August 1291. Aber da hätte ich lieber Programme verteilt als hier. Denn das war inmitten kriegerischer Auseinandersetzungen und in der Nacht darauf kam der totale Krieg. Denn Zion hat Wehen bekommen und Wehen sind sehr schmerzhaft. Das weiß ich, ohne dass ich es selber durchgemacht habe. In der Nacht vom Freitag auf den Schabbat, 15. Mai 1948, bricht der sogenannte Unabhängigkeitskrieg aus. Jordanien zusammen mit dem Irak, mit Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen, mit den Palästinensern, eröffnen den Vernichtungskrieg gegen Israel. Also sechs offizielle Armeen kommen und Israel hatte gerade ihre Verteidigungstruppen, die Haganah, mit kaum schweren Waffen und nur etwa 4 Flugzeugen, umgenannt in die israelische Armee. Aber das Wunder, nach einem Jahr überlebt Israel und geht mit Landgewinn, und zwar deutlichem Landgewinn, als Sieger aus diesem Krieg hervor. Aber die Folge dieses Krieges war diese. Im Juli 1949 erzwingt die UNO, dann als Israel auf Vormarsch war, nicht zu Beginn des Krieges, dann als Israel auf dem Vormarsch war, erzwingt die UNO einen Waffenstillstand. Die Folge war nun diese. Jordanien annektiert das Westjordanland mit Ostjerusalem und dem Tempelberg. Also das Westjordanland, das ja noch keinem Staat gehörte, sondern gemäß UNO-Beschluss von 1947 sollte darauf ein zweiter Palästinenserstaat gegründet werden. Und Ostjerusalem mit dem Tempelberg sollte internationalisiert werden. Diese beiden Gebiete werden von Jordanien in diesem Krieg erobert. Die Juden, die dort gewohnt haben, gesiedelt haben, die hat man umgebracht oder vertrieben, ihr Hab und Gut geplündert und so wurde das Westjordanland, um einen Hitler-Ausdruck zu gebrauchen, judenrein. Das Westjordanland wurde judenrein. Zum ersten Mal in der Geschichte seit dem Ende der Jungsteinzeit. Nun, man konnte 1948, 1949 Israel nicht vernichten. Und so ließ man sich jahrelang in der islamischen Umgebung modern aufrüsten durch die Sowjetunion. Und als das dann so weit gekommen war, dass man den Eindruck hatte, jetzt schaffen wir es, wurde in den 1960er Jahren die totale Vernichtung Israels ausgerufen. Das führte zum Sechstagekrieg, 5. bis 10. Juni 1967. Er erfüllte sich auch Psalm 83, Vers 4, wo es von den Feinden Israels in der Umgebung heißt, sie sprechen, kommet und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Das war der zweite Versuch der Totalvernichtung, aber nach 6 Tagen waren alle Feinde an 3 Frontabschnitten geschlagen und es war Ruhe. Die Folge des Krieges, die israelische Armee eroberte in diesen 6 Tagen die gesamte Sinai-Halbinsel, nahm dieses Gebiet von Ägypten ab. Dann auch der ganze Gazastreifen wurde erobert von Ägypten, hier in Anführungsstrichen, denn Ägypten hatte ja im Krieg 48, 49 den Gazastreifen erobert und sich einverleibt, obwohl ja der zu einem künftigen zweiten Palästinenserstaat hätte führen sollen. Und so war also 1948, 49 bis 1967 war der Gazastreifen Ägypten. Und die Welt hat geschwiegen, die haben nie gesprochen, jetzt sollen wir endlich mal einen Palästinenserstaat dort gründen. Das war einfach ägyptisch. Genauso wie die Welt nicht geschrien hat, das Westjordanland war annektiert von Jordanien, zwar von der Weltgemeinschaft nicht anerkannt, Aber niemand hat danach geschrien, dass jetzt endlich mal hier ein zweiter Palästinenserstaat gegründet werden sollte. Ja, aber im Sechstagekrieg wurde das Westjordanland, Jordanien in Anführungsstrichen, entrissen. Denn völkerrechtlich war ja der jordanische Besitz des Westjordanlandes nie anerkannt worden. Und weiter wurden die Golanhöhen Syrien entrissen. Warum hat man das gemacht? Der Sinai und der Gazastreifen sollte eine Sicherheitszone geben gegen Ägypten. Das Westjordanland sollte eine Sicherheitszone geben gegen Jordanien. Denn Sie sehen, hier ist der Israel so schmal zwischen Mittelmeer und Westjordanland. Das kann man ja nicht verteidigen. Und so brauchte man diese Sicherheitszone. Und die Golanhöhen, von denen aus die Syrer jahrzehntelang Israel beschossen haben mit schweren Waffen, die brauchte man als Pufferzone gegen Syrien. Und zweitens hat man sich überlegt, wir brauchen diese Gebiete auch, um später Verhandlungen machen zu können, damit wir einen Verhandlungsvorteil haben. Denn wir können gewisse Teile zurückgeben, und um dafür Frieden einzuhandeln. Das war die Idee von Anfang an. Und nach Völkerrecht ist es so, das Land eines anderen Staates darf erobert werden, wenn man als Land bedroht worden ist, als Staat in der Existenz. Und man kann dieses Gebiet besetzt halten, bis man Aussichten hat, dass sich ein neuer Angriff, Vernichtungsangriff, nicht mehr ereignen wird zum zweiten Mal. Das ist laut Völkerrecht. Aber das Ganze ist dann natürlich noch ein bisschen schwieriger, denn dieses Völkerrecht bezieht sich auf Gebiete, die einem Staat gehören. Aber das Westjordanland gehörte keinem Staat und auch nicht der Gazastreifen. Das gehört nach internationalem Recht nicht Jordanien bzw. zu Ägypten. Und darum sind diese Gebiete sowieso vom internationalen Recht her noch sehr, sehr unsicher zu behandeln. Denn man kann das internationale Recht nicht einfach delgell übertragen, das sich eben auf Staaten bezieht. Verstehen Sie? Jetzt muss ich aber erklären, was denn die Bedeutung des Westjordanlandes ist, als es 1967 zusammen mit Ostjerusalem und dem Tempelberg wieder zurückkam in die Hände Israels. Lesen Sie das Alte Testament, die Bibel. Und da stellen Sie fest, dieses Gebiet ist eigentlich das Zentralgebiet der Geschichte Israels im Alten Testament. Gerade das Westjordanland ist eigentlich das wesentliche Gebiet des Landes Israel im Alten Testament. Es wird genannt Judäa in der Bibel, der Süden, und Samaria, der Norden. Darum, eigentlich wäre es besser, wenn man nicht vom Westjordanland sprechen würde, sondern von Judäa, Samaria. Aber wenn man in der Schweiz so spricht, verstehen einen die Leute nicht. Und darum, zum besseren Verständnis, man muss ja immer so sprechen, dass die Leute einen verstehen. Ist es besser, man spricht vom Westjordanland, aber man kann dann im Nachhinein, wie ich jetzt das tue, erklären, eigentlich wäre angemessen Judäa, Samaria. Diese Gebiete gehörten zu den Stammesgebieten Israels, und zwar von dem Stamm Issachar, dem Stamm Manasse, Ephraim, Benjamin, Juda und Levi hatte dort eine ganze Reihe verschiedener Städte. Weiter, die Stadt Sichem, heute Nablus, ist im Alten Testament der Ort, wo Gott seinen Bund mit Abraham geschlossen hat, 1. Mose 12. Es war der Wohnsitz Jakobs, des Stammvaters von Israel. Dort ereignete sich die Bundeserneuerung unter Josua, Landtag von Sichem, Josua, Buch Josua am Schluss. Dort war das Grab Josefs, dessen Mumie man ja aus Ägypten beim Auszug mitgenommen hatte, um dort zu bestatten. Das war die erste Königsstadt der 10 Stämme des Nordreiches. Dann liegt dort ja auch Jericho, das war die erste Stadt Israels unter Josua bei der Landnahme. Dort befindet sich Shiloh, der Standort der Stiftshütte, des Zentralheiligtums vor der Zeit, als der Tempel gebaut wurde. Der Standort der Stiftshütte für Jahrhunderte Dort lag die Ortschaft Bethel, wo Jakob Gottes Verheißungen bekommen hatte. Dort liegt Gibea Saul, die Königsstadt Israels unter König Saul. Dort liegt Jerusalem, die Hauptstadt mit dem Standort des ersten und zweiten Tempels, des Salomonischen Tempels und des Tempels zur Zeit von Jesus Christus. Und zwar in Ost-Jerusalem, wohlverstanden. Dort liegt Hebron, der Wohnort Abrahams. Und auch der Begräbnisort von Abraham und Sarah. Das war der Königssitz von David für Jahre. Dort liegt Tirza und Samaria, weitere zwei Königsstädte der 10 Stämme. Dort liegt Bethlehem, der Ort, wo der Messias nach Micha 5 geboren werden sollte. Nun, nach 1967 wurden durch die israelische Regierung israelische Siedlungen im Westjordanland gefördert. Und zwar aus strategischen Gründen. Man dachte daran, man werde große Teile dieses Gebietes einmal zurückgeben, aber gewisse Teile möchte man behalten aus strategischen Gründen, wenn wieder ein Angriff kommt von dieser Front im Osten. Eben um eine weitere Vernichtung verhindern zu können. Übrigens, als die islamische Welt zum dritten Mal versuchte, Israel auszurotten, das war im Yom Kippur-Krieg 1973, da hat Jordanien auch mitgeholfen, mit Syrien und Ägypten. Aber die sind nicht mehr durchs Westjordanland gekommen. Das Westjordanland war damals ein Schutz. Die Angriffe kamen von der syrischen Front her. Sehr wichtig. Also heute gibt es ca. 150 Siedlungen im Westjordanland. Und jetzt nach dieser längeren Einleitung, nicht wahr? Das geht ja meistens so bei mir. Aber die Einleitung ist eben wirklich wichtig. Jetzt kommen wir zum zweiten Hauptteil, Hesekiel 35 und 36. Was sagt die Bibel dort über das Westjordanland? Und das Erstaunliche ist, diese Kapitel sind fast 2600 Jahre alt. Und Sie sehen, warum wurde das Westjordanland so ein Spezialfall? Das war einfach, weil 1947 die UNO entschieden hat, dass dieses Gebiet nicht zu einem künftigen Judenstaat gehören sollte. Das war eine Entscheidung aus dem 20. Jahrhundert. Also das konnte man im 19. Jahrhundert etwa das nie voraussehen können. Und schon gar nicht früher. Aber der Prophet spricht genau über dieses Gebiet als ein spezielles Gebiet. Das ist wirklich erstaunlich. Nun, bevor wir an diese Kapitel herangehen, wollen wir den Gegnern der Bibel jeglichen Wind aus den Segeln nehmen. Es gibt ja Leute, die sagen, ach, die Leute damit Endzeit profitieren. Die picken dort ein Vers und da ein Vers und dann bauen sie irgendetwas auf. Das ist nicht wahr. Wenn das gewisse Leute machen, dann ist das ihr Problem. Aber bibeltreue Christen sollen das nicht machen, sondern wir wollen ganz gründlich herangehen. Das Buch Hesekiel, fragen wir uns, wann wurde es geschrieben? Im 6. Jahrhundert vor Christus, habe ich schon angetönt. Und es besteht aus drei Hauptteilen. Römisch 1, Hesekiel 1 bis 24, beschreibt den Untergang Israels. Und zwar um 586 vor Christus, als die Babylonier den Staat vernichteten. Das wird prophetisch dort vorausgesagt. Römisch 2, Hesekiel 25 bis 32, da wird das Gericht über verschiedene Heidenvölker verkündet. Und dann kommt Römisch 3, Hesekiel 33 bis 40, die Wiederherstellung Israels. Sie sehen, der erste Teil spiegelt sich mit dem dritten Teil. Der Untergang Israels und dann die Wiederherstellung Israels, und zwar in der Endzeit. In der Zeit, wenn der Messias einmal kommen sollte, um zu herrschen über diese Erde. Nun, im dritten Teil, Hesekiel 33 bis 48, sollte hier stehen, da haben wir also die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. Wieso weiß ich das in der Endzeit? Nun lesen Sie Hesekiel 36, 4. Da geht es um die Zeit des Endes. Die Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. So sollte es wörtlich übersetzt sein. Es geht um die Endzeit. Und in Hesekiel 38,8 geht es um die Zeit, die genannt wird am Ende der Jahre, wenn das jüdische Volk wieder in das Land der Väter zurückkehrt. Die Endzeit ist also nicht die Zeit des Weltuntergangs, der kommt später, sondern die Endzeit zielt hier auf die Zeit, wenn der Messias kommt, um zu herrschen. Und das ist die Periode, wenn das jüdische Volk aus allen Völkern zurückkehrt ins Land der Väter. Nun, aus Hesekiel 36,24 entnehmen wir diese Rückkehr der Juden. Gott spricht, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Diese Prophezeiung hat sich nur in unserer Zeit erfüllt. Von 1882 bis 2006 sind, das ist ein Schreibfehler, hier sollte stehen, 4 Millionen Juden zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Und nun möchte ich all diese Prophezeiungen in Verbindung mit dem Westjordanland, aus Hesekiel 35 und 36, möchte ich durchnummerieren. Also ich nummeriere von P1 bis P30. Das heißt Prophetie 1 bis Prophetie 30. Und so haben wir hier also 30 Prophezeiungen, die sich in der Endzeit erfüllen sollten. Das heißt in unserer Zeitperiode, in der das jüdische Volk zurückkehrt. 1882 und folgende. Wer schon andere Vorträge von mir gehört hat über die Endzeit, sollte sich das vor Augen führen. Ich habe einen Vortrag, den man auch auf Kassette und CD haben kann, mit dem Titel »Leben wir wirklich in der Endzeit?« Da geht es um etwas mehr als 30 Prophezeiungen, die sich in unserer Zeit erfüllt haben. 1882 bis heute. Dann habe ich einen neuen Vortrag über die Zukunft des Irak, wo ich die Prophezeiungen, die sich erfüllt haben in Verbindung mit Irak, in der Endzeit durchnummeriere von P1 bis P44. Und jetzt haben Sie hier diesen ganz neuen Vortrag, den ich erst gestern Abend um 23:30 abgeschlossen habe. Da haben wir nochmals 30 Punkte. Also zusammen haben wir da an die 100 Prophezeiungen. Und ich habe noch mehr auf Lager und bin dran, im Moment ein Buch zu schreiben, wo ich dann über 100 Prophezeiungen ebenso vorstellen möchte, die sich auf die Endzeit beziehen und die sich schon erfüllt haben. Also P1, Rückkehr aus aller Welt. Hesekiel 36, Vers 24. P2, Rückkehr ins Land Israel. Ja, es ist so, es geht nicht nur einfach um eine Rückkehr. Man hat in der Vergangenheit verschiedene Vorschläge zur Lösung des Judenproblems gemacht. Man hat zum Beispiel vorgeschlagen, man könnte in Afrika, in Uganda, ein Gebiet freimachen für die Juden, dass dort ein Staat gegründet werde. Man hat verschiedene Vorschläge gemacht in Südamerika, auch in Nordamerika. Man hat auch im Fernen Osten einen Vorschlag gemacht, der diskutiert wurde. Und so hat man vielleicht etwa 20 verschiedene Vorschläge gemacht, außer dem Land Israel. Aber keiner dieser Vorschläge wurde realisiert, sondern nur die Rückkehr ins Land Israel. Und hier steht ja, ich werde euch aus den Nationen holen, euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Nicht in das Land Uganda oder Südamerika oder irgendwo anders. Nun, folgende Übersicht ist jetzt sehr wichtig. Damit wir das in Zusammenhang bringen mit dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias, was wir bis heute oder bis jetzt gesehen haben. Vor 2000 Jahren, habe ich bereits erklärt, kam Jesus Christus zum ersten Mal. Und zwar erfüllte er die Prophezeiungen über den leidenden Messias. Über 300. Jesaja 53, Psalm 22, Daniel 9 und so weiter. Die Propheten haben gesagt, in der Folge, weil die Masse seines Volkes den Messias nicht erkennen wird, sondern an ihm vorbeigehen wird, wird das Volk unter alle Völker der Welt zerstreut. Aber in der Endzeit, lange, lange Zeit später, sagt Hosea 3, da wird das jüdische Volk zurückkehren aus allen Ländern. Und dann wird schließlich der Messias kommen zum zweiten Mal, und zwar nicht mehr als der Leidende, sondern als der herrschende Messias. Also um diese Endzeit, die eine Periode ist von schon über 120 Jahren, geht es uns heute. Nicht wahr? Beim ersten Kommen hatten wir auch eine Periode von über 120 Jahren. Von der Geburt Jesu über die Kreuzigung bis zur Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 und dann bis zur vollen Vernichtung des Judenstaates im Krieg von Kaiser Hadrian 135 nach Christus. Da war diese Zeit auch eine Zeit von über 100 Jahren. Und jetzt die Endzeit ist auch schon eine Zeit von über 100 Jahren. Aber was sind diese 100-jährigen Perioden, das mehr als 100-jährigen Perioden im Vergleich zu den fast 2000 Jahren dazwischen? So, und jetzt gehen wir an Hesekiel 35 und 36 heran. Und wir stellen da fest, in Kapitel 35 haben wir eine Prophetie gegen die Südberge von Jordanien. Und in Kapitel 36, so als Gegensatz, als Kontrast, da haben wir eine Prophetie zugunsten der Berge Israels. Also, Sie sehen den Gegensatz. Die Berge, die Südberge von Jordanien, die Berge Israels. Wo sind die? Nun, der hauptsächliche Verlauf der Berge Israels geht durch das Westjordanland. Das ist das Gebiet, das die Bibel so oft nennt, die Berge Israels. Nun, in Kapitel 35 haben wir eben diese Prophetie gegen die Südberge von Jordanien. Und zwar heißt dieses Gebirge das Gebirge Seir oder einfach Edom. Edom ist das Land der Nachkommen Esaus. Nicht wahr? Jakob, der später Israel hieß, ist ja der Stammvater des Volkes Israel. Und er hatte einen Zwillingsbruder, einen zweieiigen Zwillingsbruder. Der sah ganz anders aus. Das war Esau. Während also Jakob das Land Kanaan, das spätere Land Israel, bekommen sollte, nach der Segensverheißung an Abraham und Isaac, Vater und Großvater von Jakob, so sollte Esau die Südberge Jordaniens bekommen. Diese rötlichen, typisch rötlichen Berge. Edom heißt übrigens rot. Also Edom können Sie übersetzen mit Rotland. Edom kommt von der Wurzel Adam, rot sein. Hier sehen Sie schon etwas von den Bergen, Südbergen Jordaniens. Hier auf dem Bild Bozra, die Hauptstadt von Edom. Jetzt lese ich aus Hesekiel 35, 1 bis 3a. Und das Wort des Ewigen geschah zu mir also. Menschensohn, richte dein Angesicht gegen das Gebirge Seir und weissage gegen dasselbe. Und sprich zu ihm, so spricht der Herr, der Ewige. Und ich lese weiter. Hier auf dem Bild sehen Sie das Tal, das Trockental, Nachal Seret. Das ist die Nordgrenze von Edom. Siehe, ich will an dich, Gebirge Seir. Und ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zur entsetzlichen Wüste und zur erschreckenden Verwüstung machen. Und ich werde deine Städte zur Einöde machen, und du selbst wirst eine entsetzliche Wüste werden. Und du wirst erkennen, dass ich der Ewige bin. Dieser Ausdruck, entsetzliche Wüste, ist ein Wort auf Hebräisch. Es gibt auf Hebräisch verschiedene Wörter für Wüste. Zum Beispiel Midbar, so wird die Wüste Judäa genannt. Eine Wüste, in der man gut Schafe und Ziegen füttern kann. Es ist eine lebendige Wüste, das heißt Midbar. Aber hier haben wir das Wort in Hesekiel sehr oft, Shemama. Das meint eine Wüste, die Entsetzen auslöst. Also ein wirklich kaputtes Land, nicht einfach eine Wüste, sondern ein ganz zerstörtes, Entsetzen hervorrufendes Land. Und so sagt Gott zu diesem Gebiet, das ja in unseren Augen bereits eine Wüste ist, wo Jordan ist zum großen Teil eine Wüste. Ja, das, da wird gesagt, aber es soll zu einer erschreckenden Verwüstung werden. Die Südberge Jordaniens stehen in diesem Text stellvertretend für alle Feinde rund um Israel, die mit Edom zusammengehen. So steht das in Hesekiel 36, 4, 5 und 7. In Hesekiel 36, 7 lesen wir nämlich in Verbindung mit der Prophetie gegen Edom, die Nationen, die rings um euch, um Israel, um euch her sind. Hier sehen Sie die Königsstraße von Edom nach Moab, die so durch das Gebiet hindurchgeht. Ja, jetzt machen wir die versprochene Pause von einer Viertelstunde. Wir fahren jetzt weiter und kommen zu dem Anfang von Kapitel 36, wo wir eben diese Prophetie zugunsten der Berge Israels haben, im Gegensatz zu Kapitel 35, Prophetie gegen die Berge Edoms. Hesekiel 36, Vers 1. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, höret das Wort des Ewigen. Es geht um die gute Botschaft über diese Berge Israels. Hier sehen Sie etwas von diesen Bergen Israels im Norden. Das ist der Berg Ebal und Garizim bei Nablus, biblisch Sichem. Und hier nochmals aus einer anderen Sicht. Das gehört zu diesen Bergen Israels, die sich eben erstrecken durch Samaria, Judäa, von Norden nach Süden. Gerade vor ein paar Wochen bin ich wieder mit einer Gruppe von etwa 50 Leuten durch das Jordantal hinaufgefahren, an Jericho vorbei, hinauf zum See Genezareth. Und da fährt man natürlich eben vorbei an diesen Bergen Israels. Judäa, Samaria. Und da denke ich natürlich immer wieder an diese Kapitel, diese Weissagung über die Berge Israels, zugunsten der Berge Israels. Nun, wir haben ja bereits begonnen in Kapitel 35. 1 bis 4 haben wir gelesen. Gott will das Gericht, eine totale Verwüstung bringen über das Gebirge Edoms. Und nun kommt die Begründung in Hesekiel 35, Vers 5. Das ist nun P3 in unserer Zählung, Hass gegen Israel. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihrer Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Ich habe ja erklärt, im Zweiten Weltkrieg 39 bis 45 sind 6,5 Millionen Juden in Europa umgebracht worden. Und manche konnten aber noch fliehen, zurück ins Land der Vorväter, obwohl es ganz schwierig war, dorthin überhaupt hineinzukommen. Und dann wird der Staat gegründet, 1948, und Jordanien greift am Tag nach der Staatsgründung Israel an. Was ist das für ein Hass im Angesicht der Judenvernichtung, der Shoah, wie man das auf Hebräisch nennt, in Europa? Weil du eine beständige Feindschaft hegtest. Aber es heißt hier nicht nur einfach Feindschaft, sondern weil du eine beständige Feindschaft hegtest. Und das ist nun Punkt P4, andauernder Hass gegen Israel. Es gab übrigens bereits einen arabischen Widerstand gegen die jüdischen Siedler ab 1882. Als diese ersten Flüchtlinge vor den grausamen Zaren aus Russland ins Land kamen, da gab es schon Widerstand. Und ganz wichtig, nach dem Ersten Weltkrieg, als die Engländer 1921 Transjordanien abgetrennt haben, da hat man sich entschieden, dieses Gebiet soll judenrein sein. Hier darf kein Jude reinkommen. Also das Gebiet, diese 77% von Palästina, die waren von Anfang an, nach dem Ersten Weltkrieg, wurden die zu judenreinen Gebieten erklärt. Und dann eben 1948 kommt dieser erste Vernichtungskrieg gegen die Juden, wo Jordanien eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Dann 1967 im Sechstagekrieg von Syrien und Ägypten hat Jordanien die Feinde auch unterstützt, militärisch, mit Soldaten und Waffen. Und beim dritten Versuch 1973 in einem Überraschungskrieg hochgerüstet Israel zu vernichten, total, da hat Jordanien auch mitgekämpft im Yom Kippur-Krieg, weil du eine beständige Feindschaft hegtest. Nun, 1994 hat Jordanien Frieden geschlossen mit Israel. Aber das, da muss man ganz klar wissen, das ist eine Hudna nach islamischem Verständnis. Eine Hudna wird mit Feinden geschlossen, die zu stark sind, um daraus Vorteile zu holen. Aber wenn man dann stärker wird in der Zeit der Hudna als der Feind, dann muss man ihn wieder bekriegen. Beständige Feindschaft. Und der Judenhass ist in Jordanien immer noch präsent. Gehen Sie nach Jordanien und sprechen Sie über Israel, dann merken Sie, was kommt. So mit den ganz gewöhnlichen Leuten. P5. Der Gewalt des Schwertes preisgegeben. Ja, wir haben gelesen in Hesekiel 35,5. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Nun, ich habe gesagt, in den Anfangs der 1920er Jahre wurde Transjordanien geschlossen, total geschlossen für Juden. Also da konnten absolut keine Flüchtlinge, die Sicherheit suchten, zum Beispiel aus Europa, hinkommen. Oder auch aus anderen Ländern. Und dann in den 1930er Jahren wurde durch islamischen Druck auf die englische Besatzungsmacht in Palästina, wurden Einwanderungsbeschränkungen auferlegt. Also die Engländer haben gesagt, gut, wir lassen nur noch eine ganz begrenzte Zahl von Juden in das Land der Väter hineinkommen. Die anderen schicken wir, wenn sie mit Schiffen kommen, sofort wieder zurück. Und nun fällt das ja genau in die Zeit, als Hitler an die Macht kam. Und wo man ab 1933 noch die Möglichkeit hatte, als Jude zu fliehen. Und da wird das Land geschlossen. Und viele Juden sind zurückgeschickt worden nach Europa und sind dann in den Konzentrationslagern umgekommen. Die waren wirklich da am Gestade von Israel und wurden zurückgeschickt und dennoch vernichtet. Und dann muss man denken daran, der Mufti von Jerusalem, Amin Hajj al-Husseini, der so der religiöse Führer war, der Araber im Nahen Osten, der war verbunden mit Hitler und hat mit Hitler das abgesprochen, die Judenvernichtung, dass die eben auch im Nahen Osten durchgeführt werden soll. Und das ist übrigens ein Onkel gewesen von Yasser Arafat. Das wissen auch viele nicht. Nun, so wurden die Juden der Gewalt des Schwertes preisgegeben. Infolge dieser Feindschaft, genauso wie es hier steht. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst. Aber jetzt kommt P6. Zur Zeit ihrer Not. Nicht irgendwann. Und das fällt genau zusammen mit der Zeit der Nazi in Europa. Als von 1933 bis 1945 schließlich 6,5 Millionen ermordet wurden. Da, wo sie die Zuflucht am meisten gebraucht hätten im Nahen Osten, da hat Jordanien, also Transjordanien, zusammen mit ihren Verbündeten rundherum die Juden preisgegeben der Gewalt des Schwertes. Und lesen Sie gut, wann ist diese Zeit ihrer Not? Zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Da sehen wir, es geht hier um die Endzeit. Die Endzeit ist also die Zeit, in der die Juden zurückkehren ins Land der Väter, ab 1882 bis heute. Und die Judenvernichtung in Europa, diese Zeit ihrer Not, fällt genau in diese Endzeit hinein. In diese Periode der Endzeit. und ist eine Zeit der Ungerechtigkeit, der Bosheit, der Sünde. Nun lesen wir weiter, da wird beschrieben, es wird wegen all dieser Dinge, wird Gott ein künftiges Gericht noch, also noch für, auch für uns in der Zukunft, über Edom bringen. Dieses Gericht habe ich vor einiger Zeit ausführlich behandelt anhand des Propheten Obadja. Dieses Gericht wird nämlich ausgeführt werden durch einst Verbündete von Jordanien, also durch arabische Nationen, die sich schließlich in der Zukunft noch gegen Jordanien wenden werden. Dafür gibt es also Kassetten und CDs. Prophet Obadja. Jetzt lese ich Hesekiel 35,6. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich dich zu Blut machen. Das ist nun ein Wortspiel. Blut heißt auf Hebräisch Dam. Kommt auch von der Wurzel Adam, rot sein. Ja, weil Blut rot ist. Aber das ist eine Anspielung auf das Wort Edom, das rote Land, ja, mit den roten Bergen. Und Sie sehen auf Hebräisch, schreiben wir das fast gleich, Dam, Blut, schreibt man DM und Edom schreibt man knacklaut DM und spricht aus Edom. Jetzt kommt das Wort Blut ständig vor in Anspielung an eben an die roten Berge von Edom. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich dich zu Blut machen und Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst. So soll Blut dich verfolgen. Und ich werde das Gebirge Seir, ein anderer Name für Edom, zu erschreckenden Wüstenei und entsetzlichen Verwüstung machen und den Hin- und Wiederziehenden aus ihm ausrotten. Hier sieht man Bilder aus der berühmten, verborgenen Felsenstadt Petra in Edom. Ich lese weiter, Vers 8. Und seine Berge werde ich mit seinen Erschlagenen füllen. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Gründen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Zu ewigen, erschreckenden Wüsteneien werde ich dich machen und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden. Und ihr werdet wissen oder erkennen, dass ich der Ewige bin. Hier sieht man wieder verschiedene Gegenden. Jebel Harun in Edom, nochmals nach Halseret und Bozra. Also Südjordanien wird in der Zukunft ein entsprechendes Schicksal erleben wie der Südirak nach Jesaja 13 und Jeremia 50, 51. Ein Gebiet, das auch in der Zukunft nie mehr wird bewohnt werden. Da können Sie sich selber Gedanken machen, wie das kommt, dass man ein Gebiet nicht mehr bewohnen kann. Nun kommt P7, Samaria und Judäa annektiert. Ja, Hesekiel 35, Vers 10. Warum kommt das Gericht über Edom? Weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Nun, Jordanien hat sich gesagt, das Westjordanland, das nehmen wir für uns. Das sollen erstens mal nicht die Juden haben und zweitens soll es auch nicht ein zweiter Palästinenserstaat werden, sondern das soll Jordanien gehören. Warum wird da gesagt, die beiden Nationen? Weil im Alten Testament im Norden, im Nordteil, da war das Reich der 10 Stämme Israels. Und im Südteil, da war das Reich der 2 Stämme Juda und Benjamin mit der Hauptstadt Jerusalem. Das waren also genau die beiden Gebiete der 2 Nationen von Israel, diese beiden Länder. Und Jordanien hat sich gesagt, das soll mir gehören. Ich werde es nicht nur besetzen. Jordanien hat es nicht nur besetzt 1948, 49, sondern annektiert. Das heißt, unwiderruflich seinem Staatsgebiet einverleibt. Und das wird hier so deutlich vorausgesagt. Aber im gleichen Vers finden wir P8, Kriegswunder durch Gottes Gegenwart. Ja, wir haben gelesen, weil du sprachst, die beiden Nationen und die beiden Länder sollen mein sein und wir werden es in Besitz nehmen, obwohl doch der Ewige da selbst war. Also damals, als Jordanien dieses Gebiet in Besitz nahm, war Gott dort gegenwärtig. Ja, das kann ja jeder sagen. Woran kann man das sehen? Nun, was dort geschah 1948, 1949, war ein absolutes Wunder der Militärgeschichte. Eine Verteidigungstruppe, die fast keine schweren Waffen hatten. 4 Flugzeuge, 2 Flugzeuge verlor man nach 2 Wochen. Und da kommen 6 hochgerüstete offizielle Armeen, zahlenmäßig weit, weit überlegen. Und die verlieren alle gegen Israel. Also der Sieg Israels gegen diese 6 Armeen, Jordanien, Syrien, Libanon, Ägypten, Irak, Saudi-Arabien, Jemen, ist ein ganz klarer Beweis, obwohl doch der Ewige da selbst war. Und das war eine neue Erschütterung der islamischen Welt. Denn der islamische Glaube sagt sich, Allahu Akbar, Allah ist größer, und das zeigt sich insbesondere durch militärische Stärke. Aber dieser Anspruch wurde schon zerschlagen im Ersten Weltkrieg, als europäische Nationen das islamische Reich der Osmanen zusammengeschlagen haben. Und nun, als man versuchte, Israel auszurotten, besiegt eine Verteidigungstruppe 6 offizielle Armeen. Kann man sich vorstellen, welchen Schock das war für die islamische Welt? P9, Eifersucht. Hesekiel 35,11, der nächste Vers. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich handeln nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht. Wie du infolge deines Hasses gegen sie gehandelt hast. Und ich werde mich unter ihnen kundtun, sobald ich dich gerichtet habe. Eifersucht. Also dieses kleine Land für die Juden wollte man ihnen nicht gönnen. Die arabischen Länder sind 500 Mal größer als Israel. Und trotzdem darf es keinen Staat Israel geben aus islamischer Sicht. Also diese Eifersucht hat sich da ganz deutlich geoffenbart. Hier sieht man die Hauptstraße, die durch die Felsenstadt Petra in Edom führt. P10. Lästerungen. Hesekiel 35, Vers 12. Ich lese einfach im Text weiter. Und du wirst erkennen, dass ich, der Ewige, alle deine Lästerungen gehört habe, welche du gegen die Berge Israels ausgesprochen hast. Indem du sagtest, sie sind verwüstet und sind sie zur Speise gegeben. Ja, sie wurden verwüstet, 48, 49. Und jetzt Vers 13. Und ihr habt mit eurem Munde gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich gehäuft. Ich habe es gehört. Ja, und aufgrund dieser islamischen Politik wird heute in der ganzen Welt gesprochen von der Siedlerpolitik der Juden von Israel im Westjordanland. Das ist ein Kriegsverbrechen. Hat sogar ein führender Mann vom Roten Kreuz gesagt, das ist ein Kriegsverbrechen. Und dann hat man ihn zur Rede gestellt und gesagt, bitte zeig uns anhand des internationalen Rechtes, dass das Kriegsverbrechen ist. Dann ging es nicht mehr so ganz gut. Und schließlich hat unser Herr Kellenberger, hat sich sehr diplomatisch, aber doch klar ausgedrückt, also diese Formulierung ist falsch und die wird in Zukunft auch nicht mehr verwendet werden. Aber davon wird immer noch gesprochen, in den Medien, in Leserbriefen wird darüber gewettert. Kriegsverbrechen, aggressive Siedlungspolitik. Yasser Arafat hat es genannt, das Hindernis für den Frieden. Dabei gab es ja keinen Frieden, als dieses Thema gar noch nicht auf dem Tisch war. Und er nannte es auch das Übel der Siedlungen. So wird in der islamischen Welt darüber gesprochen, gegen die Berge Israels. Das sind Lästerungen. Und Gott sagt, ich habe es gehört. Ich habe zugehört. P11, entsetzliche Verwüstungen. Ich lese einfach weiter, Hesekiel 35, Vers 14. So spricht der Herr, der Ewige. Wenn die ganze Erde sich freut, werde ich dir eine entsetzliche Verwüstung bereiten. Das heißt, wenn Jesus Christus, der Messias, wiederkommt, um zu herrschen, und er wird Frieden bringen in diese Welt, wird Südjordanien eine Verwüstung bleiben durch das ganze tausendjährige Reich. Wenn die ganze Erde sich freut, werde ich dir eine entsetzliche Verwüstung bereiten. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, darum, dass es entsetzlich verwüstet war, ebenso werde ich dir tun. Eine entsetzliche Wüste sollst du werden, Gebirge Seir und ganz Edom insgesamt. Und sie werden erkennen, dass ich der Ewige bin. Ja, ich habe ja erklärt, im Krieg 1948-49 wurden die Juden, die im Westjordanland gewohnt haben, dort Landwirtschaft betrieben haben und so weiter, die wurden massakriert. Frauen, Kinder, Männer oder vertrieben. Eine entsetzliche Verwüstung wurde durchgeführt. Das ganze jüdische Quartier in Jerusalem, das man ja durch eine Mauer dann abgetrennt hat von West-Jerusalem, das hat man alles verwüstet, wie es nur geht. Man hat die Synagogen verwüstet und zu Kotstätten umgewandelt. Man hat Tausende von zum Teil 2000 Jahren alten Gräber am Ölberg hat man geschändet und auch dort Steine verwendet für Pissoirs. Also entsetzliche Verwüstungen angerichtet. Genau wie es hier vorausgesagt ist. P12, Hohngelächter. Jetzt lese ich weiter in Hesekiel 36, 1 bis 3. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Ewigen. So spricht der Herr, der Ewige, weil der Feind über euch spricht, haha. Und die ewigen Höhen, sie sind uns zum Besitztum geworden. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her entsetzlich verwüstet. Wieder. Und angeschnauft hat. Und so weiter. P12, Hohngelächter. Dieser Hass gegen Israel hat sich eben auf diese primitive Art des Hasses gegen die Juden eben geäußert. Nicht wahr? Wenn man sonst so in der Weltgeschichte schaut, wie Nationen kriegen, nehmen wir zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, Amerika kriegt im Irak. Aber da liest man nie, dass die Amerikaner so richtig Hohngelächter loslassen. Ja, über die Leute, die jetzt getötet werden im Krieg. Aber von islamischer Seite wurde das eben wirklich gemacht. Gegen Israel. Dieses Hohngelächter. Schauen Sie mal, vor kurzem war dieser Libanon-Krieg. Haben Sie jemals gelesen, dass die israelische Regierung irgendwelche Hohngebärden macht gegen Libanon und gegen die Leute, die umgebracht worden sind oder umgekommen sind im Krieg? Nichts davon. Aber hier, weil der Feind über euch spricht, haha. Und das ist nun etwas sehr Typisches bei dem islamischen Hass, auch in den Medien, gegen Israel. Dieses Höhnen. Vor kurzem hat ja sogar der Iran einen Wettbewerb veranstaltet, wie man die Juden im Holocaust eben besonders gut mit Karikaturdarstellungen höhnen kann. Und jetzt ist eine Französin, ist ja ausgezeichnet worden mit dem ersten Preis, die sich allerdings anonym da beteiligt haben soll. Aber in der Zwischenzeit wissen wir schon, wer es war. Ja, P13, die ganze Welt, nicht nur die Umgebung, die ganze Welt schwatzt über das Westjordanland. Ja, Vers 3. Darum weissage und sprich, so spricht der Herr, der Ewige. Darum, ja darum, dass man euch von allen Seiten her entsetzlich verwüstet und angeschnaubt hat, so dass ihr dem Überrest der Nationen ein Besitztum geworden und ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen seid. Und was macht die ganze Welt heute? Alle schwatzen über das Westjordanland. Und sie wissen alle, was recht ist und was da geschehen soll. Und dass natürlich Israel dort nichts zu suchen hat. Schauen Sie bei den Leserbriefen ständig, was da hervorkommt. Die ganze Welt beteiligt sich. Eben sogar das Rote Kreuz hat sich dazu geäußert und geschwatzt über dieses Gebiet. und die ganze UNO beschäftigt sich damit und da wird so viel geschwatzt. Die Berge Israels sind ins Gerede der Zunge und ins Geschwätz der Leute gekommen. P14, das Westjordanland erobert. 36,5. Darum, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn des Ewigen. So spricht der Herr der Ewige zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und zu den Tälern und zu den wüsten Trümmern und zu den verlassenen Städten, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Ich habe ja schon aus Kapitel 35 als Prophetiepunkt genommen, das Westjordanland annektiert. Dort äußert Edom seine Absicht, ich werde dieses Gebiet als mein Besitz in Anspruch nehmen. Ja? Aber hier steht nun, dass sie den Nationen ringsum zur Beute geworden sind. Das sind zwei Dinge. Also Jordanien hat diese mit seinen Verbündeten zusammen diese Berge erobert und annektiert. Also als ihren Besitz deklariert. Darum unterscheide ich diese beiden Punkte. Der Ausdruck der Überrest der Nationen ringsum bedeutet, die Nationen ringsum sind die biblischen Völker, die man kennt, wie Ägypten, Edom, Moab, Ammon, Aram, das Syrien und dann das Gebiet vom Libanon. Das sind die Nationen ringsum aus biblischer Zeit. Und die Menschen, die dort wohnen heute, sind gewissermaßen der Überrest dieser biblischen früheren Nationen. Und diese sollen in der Endzeit, gemäß dieser Prophetie, die Berge Israels als Beute in Besitz nehmen. Entgegen Gottes Willen. P15. Edom und die Nationen ringsum sollen das tun. Ja, da haben wir gelesen, welche dem Überrest der Nationen ringsum zur Beute und zum Spott geworden sind. Und effektiv hat ja nicht nur Jordanien das Westjordanland erobert, sondern unterstützt durch Syrien, Libanon, durch den Gazastreifen, Ägypten, mit Irak, Saudi-Arabien und Jemen. Das sind alle Nationen ringsum. Die haben geholfen, dass Jordanien das Westjordanland erobern und dann annektieren konnte. P16, Massaker. Ja, in Hesekiel 36,5 steht, darum so spricht der Herr, der Ewige, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich geredet gegen den Überrest der Nationen und gegen ganz Edom, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Ja, sie haben es getan, diese Eroberung mit Verachtung des Lebens. Und ich habe schon erklärt, die Juden, die nicht aus dem Westjordanland fliehen konnten, wurden massenweise abgeschlachtet, inklusive Frauen und Kinder. Mit Verachtung des Lebens. Und Punkt 17, Plünderung. Ja, wir haben gelesen, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Und so hat man diese jüdischen Orte im Westjordanland, hat man nicht nur verwüstet, sondern auch geplündert. So Ost-Jerusalem mit dem jüdischen Viertel in der Altstadt, Gush Etzion, Kalia, Beit Arava, Atarot, Neve Yaakov, Ein Zurim, Masuot, Yitzchak und Revadim. Alles geplündert. P18. Schmach über das Westjordanland. Ja, in Hesekiel 36,6 und 7 lesen wir, darum weissage von dem Land Israel und sprich zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Gründen und zu den Tälern. So spricht der Herr, der Ewige. Siehe, in meinem Eifer und in meinem Grimm habe ich geredet, weil ihr die Schmach der Nationen getragen habt. Darum so spricht der Herr, der Ewige, ich habe meine Hand erhoben, wenn nicht die Nationen, welche rings um euch her sind, ihre eigene Schmach tragen sollen. Nun, das Westjordanland mit den jüdischen Siedlungen ist eines der meist verachteten Gebiete der Welt. Ja, heute wird offen, auch auf den Straßen in der Schweiz, Kann man das erleben? Geworben für Boykott gegen jüdische Exportprodukte aus dem Westjordanland. Und da fragt man sich plötzlich, warum bietet Migros keine Produkte mehr an aus dem Westjordanland? Also, außer sie hätten in der Zwischenzeit wieder eingeführt. Das ist doch verachtet. Und man sagt in den Medien, man sollte alle Produkte deklarieren, Westjordanland, damit man sofort wisse, was von dort her kommt, damit man es eben boykottieren kann. Es gibt eine weltweite Ächtung der Siedlerbewegung. Also ein jüdischer Siedler im Westjordanland ist so etwas Gleiche wie ein Extremist und Dummkopf. Ja? Also diese Berge Israels tragen die Schmach der Nationen. Aber Gott tröstet diese Berge im Weiteren und sagt, das ist nun P19, Fruchtbarkeit für Israel. Hesekiel 36,8. Ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Also dieses Land soll wieder ein Land werden für die Juden, für Israel, wo Früchte wachsen. Nun, das ist in der Zwischenzeit bereits wieder so. Da werden Früchte, Gemüse und so weiter aus dem Westjordanland wird sogar weltweit exportiert und von Israel genossen. Nun, P20, Rückkehr ins Westjordanland. Ja, Gott sagt in Hesekiel 36,8, wie ich gelesen habe, ihr aber Berge Israels, ihr sollt meinem Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Sie sollen also wieder zurückkehren, da, wo sie ausgelöscht und vertrieben wurden. Und tatsächlich, als man zum zweiten Mal versuchte, Israel zu vernichten, 1967, hat Israel das ganze Westjordanland erobert im Sechstagekrieg. Und dann kamen die Siedler zurück und haben die alten Städte wieder aufgebaut. Aber wir haben noch ein Detail und darum nenne ich das P21, baldige Rückkehr. Ja, wir haben gelesen, nicht nur, denn sie sind daran zu kommen, sondern sie sind nahe daran zu kommen. Ja, von 1948 bis 1967 waren so ungefähr 19 Jahre, ja? 19 Jahre Unterbruch, da waren keine Juden mehr in diesem Gebiet. Da war das Gebiet judenrein. Aber mit 1967 begann die Rückkehr. Und so war das eben eine kurze Zeit. Und Gott sagt, sie sind nahe daran, nach dieser vorangegangenen Verwüstung wieder zurückzukommen. Nicht wahr? Es ist ganz wichtig, das nahe daran zu kommen. Ist nicht gemeint von der Zeit von Hesekiel aus. Das waren noch fast 2600 Jahre, bis diese Dinge sich begannen zu erfüllen. Aber im Verlauf der Verse von Hesekiel 35, 36 war das eben eine kurze Zeit, 18, 19 Jahre, bis sie wieder zurückkamen, die Juden. P22, Siedlungsaufbau. Ja, ich lese einfach weiter, Hesekiel 36, 9 bis 10. Denn siehe, ich will zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden, sagt Gott zu den Bergen Israels. Und ihr sollt bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt. Und die Städte sollen bewohnt und die Trümmer aufgebaut werden. Nach dem Sechstagekrieg kam man zurück und baute zerstörte Siedlungen von 1948, 1949 wieder auf. So das jüdische Quartier in Ostjerusalem. Da hat man zuerst mal alles schön aufgegraben. Das war gerade die Gelegenheit für Archäologie. Jetzt, wo alles kaputt und zerschlagen war, das ganze jüdische Quartier war wirklich ein Bild der Verwüstung des Grauens. 1967 hat man da mal schön ausgegraben und hat wunderbare Dinge gefunden aus biblischer Zeit. Und dann hat man begonnen, das ganze Quartier wieder schön aufzubauen, und zwar so im Stil, dass die Häuser so erinnern an die Zeit vor 2000 Jahren in Jerusalem. Und man hat Kfar Etzion wieder aufgebaut, Beta Arava, Atarot, das ist da, wo der Flughafen ist, nördlich von Jerusalem. Dann weiter Neve Yaakov. Die Trümmer sind wieder aufgebaut worden. Aber nicht nur das, jetzt kommt P23. Siedlungsneubau. Denn der Text sagt ja in Vers 9, und ihr, ihr Berge Israels, sollt bebaut und besät werden. Also nicht nur die Trümmer sollen wieder aufgebaut werden, Vers 10, sondern überhaupt, sie sollen bebaut werden. Und so sind ab 1967 bis heute zahlreiche neue Dörfer und Städte aufgebaut worden, die es früher noch nicht gab. Dazu kommen 250 Fabriken, 70 Hightech-Industrien, 16 höhere Ausbildungsstätte, die zum Teil übrigens auch für Araber offen sind. Ja, gerade in Ariel, in der Stadt Ariel. P24, Bewirtschaftung. Ja, wir haben gelesen Vers 9. Denn siehe, ich will zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr sollt bebaut und besät werden. Das, was die ganze Welt nicht will. Die Juden sollen da nichts aufbauen und nichts säen, ja? Das sagt Gott in diesem Kapitel, das soll geschehen. Ich will das. Das ist unglaublich. Wie diese Kapitel wenden sich gegen die ganze Weltmeinung. Gott sagt, ich will. Die Welt sagt, wir wollen nicht. Er sagt, ich will. Und es geschieht. Und so wurden ab 1967 bis heute zahlreiche Kibbuzim und Moschawim aufgebaut. Kibbuzim sind landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen und Moschawim sind genossenschaftlich organisierte ländliche Siedlungen. Hier auf dem Bild sieht man auch ein Westjordanland-Kibbutz, Kibbutz Ein Gedi, auf den Bergen von Judäa. P25, Vermehrung. Ja, wir haben gelesen, Vers 10, und ich werde die Menschen auf euch vermehren. Das ganze Haus Israel insgesamt. Ja, es ist ja so, da sind einige Siedler gegangen, nach 1967, nach dem Sechstagekrieg, und es sind immer mehr gegangen, aber die haben sich auch vermehrt als Familien. Und das Interessante ist, die Siedlerbewegung besteht besonders aus Leuten, die orthodox sind. Also für die Bibel wichtig ist. Nicht die Liberalen, sondern die Orthodoxen. Und die Orthodoxen haben natürlich viel mehr Kinder als die Liberalen. Und darum ist das ist die Geburtenrate natürlich höher im Durchschnitt im Westjordanland als im übrigen Israel. Und hier wird betont, und ich werde die Menschen auf euch vermehren. Hier sieht man die Siedlung Gilo mit dem Tunnel nach Gush Etzion. Ganz wichtiger, großer Block, Siedlungsblock im Westjordanland. Nun P26, Leben in Städten. Nicht nur in kleinen Siedlungen und Kibbuzim, ja? Denn wir haben hier in Vers 10 gelesen, und die Städte sollen bewohnt werden. Und so hat man nicht nur eben kleine Siedlungen gebaut, sondern Großstädte wie Ariel, Gush Etzion und so weiter. Genauso entwickelt sich das, wie es hier steht. P27, Fruchtbarkeit des Viehs. Ja, in Hesekiel 36,11 steht, und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren. Und sie werden sich mehren und fruchtbar sein. Und ich werde euch bewohnt machen, wie in euren Vorzeiten. Also wie in biblischen Zeiten. Wie in euren Vorzeiten und werde euch wohl tun, mehr als in euren Anfängen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Nun, was in Israel besonders wichtig ist, ist eben Geflügelzucht und Milchwirtschaft. Und so vermehrt sich das Vieh, Geflügel und Kühe im Westjordanland. Und natürlich auch auf dem Golan, denn der Golan gehört ja auch im Prinzip zu den Bergen Israels. Aber wir konzentrieren uns jetzt heute besonders auf das Westjordanland. Ja, jetzt haben wir etwas Interessantes gelesen. Hier am Schluss von Vers 11, wenn Gott all diese Dinge tut im Blick auf das Westjordanland, Gott erkennen durch die Prophetie über das Westjordanland. Denn es steht hier, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Also durch die Erfüllung der Prophetie über das Westjordanland kann man erkennen, dass Gott, und zwar der Gott der Bibel, existiert. Bringen Sie aus den anderen Religionen solche Prophetie über die Endzeit, wie wir das hier in der Bibel haben. Wie diese 100 Beispiele, ja, über die ich immer wieder spreche. Wo sind sie? Im Islam. Fragen Sie, Muslime sollen solche Prophetie bringen. Fragen Sie Buddhisten oder auch auch Schweizer, die gerne Buddhisten sein möchten. Fragen Sie, sie sollen es bringen. Hindus. Fragen Sie Esoteriker, sie sollen solche Prophetie bringen. Aber anhand davon, dieser Prophetie, kann man erkennen, dass der Gott der Bibel wirklich existiert und lebt. Und sein Wort, die Bibel sein Wort ist. Aber das Erstaunliche ist, anhand von Prophezeiungen, die eigentlich ein Ärgernis sind für die ganze Welt, ja? Anhand dieser ärgerlichen Erfüllung der Prophetie soll man Gott erkennen. Aber das ganze Evangelium ist ein Ärgernis. Zentral im Evangelium steht das Kreuz. Fragen Sie einmal einen Moslem, ob er das Kreuz schön findet. Schön ist es sowieso nicht. Es ist ein grässliches Zeichen der Leiden und der Schmerzen. Aber fragen Sie ihn, ob er es wichtig findet. Das Kreuz wird nicht ertragen. Das Kreuz wird gehasst. Und trotzdem ist es der einzige Weg, wie wir mit Gott versöhnt werden können. Durch das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz. Ja, das ist der Weg, wie Gott ihn wählt, damit wir ihn erkennen können. Wir müssen uns beugen und uns unter sein Urteil stellen. Auch die UNO müsste sich unter das Urteil Gottes stellen. Aber sie stellt sich an die Stelle Gottes. Denn sie anerkennt Gottes Wort nicht über sich an. Nun, in den weiteren Versen finden wir eine ganz wichtige Sache. Fluch wegen Götzendienst. Über diesen Bergen Israels liegt ein Fluch Gottes. Warum? Hesekiel 36, 12 bis 14. Und ich werde Menschen, mein Volk Israel, auf euch wandeln lassen. Und sie werden dich besitzen. Und du wirst ihnen zum Erbteil sein. Das heißt nicht nur erobert, sondern wirklich, sie werden es besitzen. Ja? Und so hat Israel sich entschlossen, verschiedene Gebiete im Westjordanland, die werden wir nie mehr aufgeben. Andere, aus guten Gründen, geben wir die auf, aber ganz wichtige Siedlungsblöcke, die geben wir nie mehr auf. Erbteil. Und jetzt heißt es, und du wirst sie hinfort nicht mehr der Kinder berauben. Eigenartig. Die Hügel haben Israel der Kinder beraubt. Und jetzt muss man im ersten Teil von Hesekiel lesen, wo es um den Untergang Israels geht. Hesekiel 6 und 7, dort haben wir eine Prophetie gegen die Berge Israels. Warum? Weil die Israeliten von dem Gott der Bibel abgefallen waren. Sie haben begonnen, Götter der Kanaaniter und der umliegenden Heiden zu verehren. Und in Verbindung damit haben sie Heiligtümer auf allen möglichen Hügeln gemacht, die so als Tempelberge dienen sollten, dieser Hügel in Samaria besonders. Und in Verbindung mit diesem Kult, kanaanitischen Götzenkult, hat man Kinder geopfert. Und nun sagt der Prophet, wegen dem spricht Gott gegen diese Berge und so soll ein Fluch über sie kommen. Das hat sich alles erfüllt. Und die ganze Welt stellt sich gegen diese Berge. Das ist zu sehen in Verbindung mit diesem Fluch. Aber Gott sagt, in der Zukunft wird das nicht mehr so sein. Hier sieht man das Gebiet von Samaria, wo die Stadt Samaria war. Diese Hügel waren wichtig in Verbindung mit dem Götzendienst. Samaria im Norden des Westjordanlandes war eins der Ausgangspunkte des Götzendienstes und der Kinderopfer auf den Bergen Israels. Aber Gott nimmt in der Endzeit diesen Fluch weg und lässt die Juden wieder zurückkehren ins Westjordanland, wie das geschehen ist. Und jetzt kommen wir zu P28. Rückkehr im unreinen Zustand. Etwas ganz Wichtiges. Immer wieder höre ich Leute, die sagen, ja, das mit dieser Prophetie, Israel und so, das glaube ich schon gar nicht. Dass Israel, das heute da zurückkehrt in das Land der Vorfahren, das ist ja gar nicht ein besonders frommes Volk. 80% ist gar nicht orthodox. Und wenn man sieht, diese Jugend in der, sagen wir zum Beispiel in der Ben-Yehuda-Straße in Jerusalem oder Einkaufszentrum Mifratz in Haifa, da sieht man richtig die zerstörte postmoderne Jugend, genauso wie hier im Westen. Das soll Gottes Volk sein. Das soll die Erfüllung sein von Prophetie. Ja, natürlich. Wenn es anders wäre, wäre es nämlich nicht in Erfüllung gegangen. Hesekiel 36, 22. Darum spricht zum Hause Israel, so spricht der Herr der Ewige. Nicht um euretwillen tue ich es, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen. Denn ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Ewige bin, spricht der Herr, der Ewige. Wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und in den weiteren Versen steht, Israel wird zurückkehren im unreinen Zustand. Eine Reinigung kommt erst später. Nun, das ist genau die Sache. Gott führt sein Volk wieder zurück, nicht weil es so einen hohen moralischen Zustand hätte, nicht weil es als Volk bereits zu Gott umgekehrt wäre und zum Messias, sondern Gott tut es wegen seinem Namen. Die Menschen sagen, Israel ist das auserwählte Volk. Ha, 2000 Jahre haben die gelitten. Wo ist denn dieser Gott, der Gott dieses Volkes? Kann er sie nicht beschützen? Und Gott zeigt in unserer Zeit doch. Jetzt ist die Zeit gekommen, ich führe sie zurück. Aber nicht, weil sie besser sind als die anderen Nationen, sondern um zu zeigen, dass ich der Gott bin, der sich an seine Verheißungen hält, die ich Abraham versprochen habe vor 4000 Jahren. Und so führt Gott dieses Volk zurück, um seinen Namen in dieser Welt zu heiligen, als heilig zu erweisen, indem er eben zeigt, ich erfülle meine Verheißungen, auch wenn das Volk unrein ist. 80% ist liberal. Aber die Erweckung kommt noch. Das ist ein Hesekiel 37, aber das kommt heute nicht. P29, die Wüste blüht auf. Ja, ich lese jetzt weiter in Hesekiel 36, Vers 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Die Siedler sind gekommen ab 882 in ein zerstörtes Land und sie haben begonnen, es ruhbar zu machen. 1948 waren bereits 4,5 Millionen Bäume gepflanzt. Aber heute sind es 200 Millionen. Das Klima hat sich dadurch gewendet. Ja, dadurch kommt der Niederschlag. Wieder, wie in biblischen Zeiten. Übrigens nicht nur zum Segen für Israel, sondern auch für die Länder rundherum. Und heute ist das Land Israel ein blühendes Land geworden, das sogar Schnittblumen exportiert. Und Früchte. Und Gemüse. Jaffa-Orangen. Und Avocados und so weiter. Es ist wieder Garten Eden geworden. P30, die schützende Mauer. Ja, wirklich, also diese Kapitel haben sie in sich. Ja, wir haben doch gelesen hier, Vers 35. Dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Ich mag mich noch erinnern, wie ich vor Jahren diese Stelle studiert habe. Da habe ich mich gefragt, wieso steht hier, dass in der Endzeit die Städte befestigt sein werden? Das haben wir doch früher gemacht, Mauern um die Städte herum. Aber das macht man ja heute nicht mehr, auch aus strategischen Gründen nicht mehr, ja? Mit den Flugzeugen ist das sowieso vorbei. Die Städte sind befestigt. Nun, im Hebräischen steht für befestigt Batsur. Batsur bedeutet unzugänglich gemacht. Befestigt. Oder durch steile Mauer abgeschnitten. Können Sie nachlesen, zum Beispiel im Standardwörterbuch von Eduard König, hebräisch-aramäisches Handwörterbuch zum Alten Testament. Steht dort drin. Unter der Wurzel Bazar, muss man nachschauen. Ja, jetzt vor einigen Jahren hat Israel jetzt beschlossen, wir bauen eine Mauer und einen Zaun, einen Sicherheitszaun und trennen so das Westjordanland von Rest Israel ab. Und schützen auch die Siedlungen von den ständigen Selbstmordattentaten. Damit die Städte so geschützt werden. Und man ist immer noch dran, aber bereits was jetzt da steht, hat dazu geführt, dass es zu einem ganz drastischen Rückgang der Erfolge bei Selbstmordattentaten gekommen ist. Aber es wird ständig werden die Selbstmordattentate geplant. Ich meine, da sagt vor kurzem die Hamas, jetzt werden wir die Selbstmordattentate wieder aufnehmen. So ein Unsinn. Die haben ja nie aufgehört. Aber die haben nicht mehr den Erfolg gehabt, weil die Mauer und der Zaun so effektvoll waren. Ja, denn die Städte sind wirklich uns dadurch unzugänglich gemacht worden, befestigt durch eine steile Mauer abgeschnitten. Und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat diese Mauer und diesen Zaun verurteilt. Tut nichts zur Sache. Gott sagt, es soll so kommen. Was steht als Autorität in dieser Welt? Internationales, menschlich beschlossenes Recht oder das, was die Bibel, Gottes Wort sagt? Da sind wir unwahrscheinlich herausgefordert. Da geht es wirklich um die Frage der Autorität der Bibel. Und jetzt schließe ich ab mit Ezekiel 36, 36. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, sollen erkennen, dass ich der Ewige das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Ewige, habe geredet und werde es tun. Also hier haben wir auch ein Zeugnis Gottes für den wahren Gott inmitten der islamischen Welt. Hier wird Gott genannt, und wir haben das immer wieder jetzt gelesen, durch Kapitel 35 und 36 hindurch, der Ewige. Das ist der Gottesname JHWH. Yahweh, der Ewigseiende, Unwandelbare. Luther hat übersetzt mit Herr in Großbuchstaben. Das ist der Eigenname des biblischen Gottes. Der Gott im Islam heißt nicht Yahweh. Sein Eigenname ist Allah. Ist nicht der gleiche Gott. Da, wo Allah regiert, regiert die Wüste. Ja, das ist so. Da, wo Yahweh handelt und sein Wort erfüllt, auch an einem Volk, das weitgehend noch unrein ist, blüht die Wüste auf. Und dieses Zeugnis hat Gott gewirkt in der Endzeit, auch im Blick auf die islamische Welt und natürlich auch im Blick auf Europa und Amerika und den fernen Osten und Australien und so weiter. Aber hier ausdrücklich, und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden, sollen erkennen, dass ich der Ewige das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete pflanze. Ich der Ewige habe geredet und werde es tun. Das ist auch wirklich eindrücklich, wenn man sieht, diese Aktualität des Wortes Gottes in unserer Zeit. Und wie wir sehen, Gott bestimmt den Lauf der Weltgeschichte. Und die ganze Welt, auch die UNO, kann dagegen sprechen, aber es geht nicht nach ihrem Willen, sondern es geht nach Gottes Willen. Und nun praktisch können wir uns fragen, um welche Autorität hat dieses Wort in unserem persönlichen Leben? Ja, wenn wir an ganz bestimmte Dinge denken, die Gott in seinem Wort uns befiehlt. Seine Gebote, was er Sünde nennt, was er Gerechtigkeit nennt, hat die Bibel Autorität. Natürlich unter den evangelikalen Gemeinden sagt man, wir sind bibeltreu, wir haben die liberale Theologie haben wir abgelehnt, die die Bibel als inspiriert verwirft. Aber wir sehen in den letzten Jahren, wie die Bibelkritik über die Hintertür hereinkommt. Man sagt, die Bibel ist Gottes Wort, aber wenn es dann darauf ankommt, und jetzt hat dieser Vers Gültigkeit, ja, das muss man natürlich aus der Zeit heraus sehen. Und nimmt die Schärfe und die Kraft dem Wort. Und das ist Bibelkritik über die Hintertüre. Aber eben, wenn Gottes Wort Autorität hat in dem Weltgeschehen, so muss es auch Autorität haben in unserem persönlichen Leben. Ja, dann wollen wir hier schließen.